Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie schon erwähnt, mein Name ist Daniel Stricker. Ein paar Worte zu mir. Daniel Stricker, ich komme aus der Gemeinde Sendling, von da soll ich auch liebe Grüße mitbringen. Auch aus der Gemeinde Wolfratshausen, da habe ich auch mal predigen und die haben mir den Befehl gegeben, ich soll doch in jede Gemeinde, in die ich komme, einen Gruß von Wolfratshausen ausrichten. In meinem Leben gab es zwei wichtige Ja-Momente. Oder sagen wir mal, die wichtigsten zwei Ja-Momente waren einmal mit 18, da wurde ich getauft. Da habe ich Ja zu Jesus gesagt. Ich komme nicht aus einer adventistischen Familie. Ich hatte Kontakt zu Christus durch die Pfingstgemeinde. Jemand aus meiner Familie hatte dort auch schon die Geistestaufe bekommen und auch die Wassertaufe. Und ich habe gewusst, um was es geht. Die Bibel ist ein wichtiges Buch und Jesus ist da. Aber ich habe das nicht so ernst genommen. Durch einen Klassenkamerad, der mich dann eingeladen hat zu einer Evangelisation, da bin ich mitgegangen und am ersten Abend habe ich da Feuer gefangen. Weil diese Wahrheiten, die die Adventgemeinde hat, die habe ich woanders nicht gehört und die haben einfach gepasst zu dem, zu den Fragen, die ich hatte. Und ich fand es auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht so aufregend wie in der Pfingstgemeinde. Das war nämlich nicht so mein Stil, da mit lauter Musik, sondern hier war es ein bisschen gemächlicher und ruhiger. Das war ich so gewohnt, auch von der Landeskirche. Und dann bin ich da, habe ich einfach den Weg zur Adventgemeinde gefunden. Danach ging es auf und ab in meinem Glaubensleben. Wer mich persönlich kennt, der weiß vielleicht schon ein bisschen was. Also an diesem Ja zu Jesus blieb ich dran. Aber wer Ja zu Jesus sagt, der muss auch mit Angriffen rechnen. Die kommen, das ist ganz sicher. Aber wer an Jesus bleibt, kann alles überwinden. Das ist auch versprochen durch die Bibel. Vor 3 Jahren bin ich hier nach München gezogen, arbeite jetzt an der Schule in Sendling, an der Emanuel-Schule und habe das zweite wichtige Ja oder diese wichtigsten Jahres im August letzten Jahres gegeben, das war für meine Frau, die Esther, und bin frisch verheiratet damit, noch im ersten Ehejahr. Danke Gott dafür und freue mich, hier zu sein. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ich habe darüber nicht viel gehört. Ich habe in der Adventgemeinde einmal eine Predigt darüber gehört und 2 Artikel in irgendwelchen Publikationen dazu gelesen. Aber in anderen Kirchen wird darüber ganz interessiert und angeregt diskutiert und gesprochen. Lass uns mal aufschlagen zusammen den letzten Propheten im Alten Testament, Maleachi Kapitel 3. In manchen anderssprachigen Bibeln wäre das Kapitel 4. In der deutschen Bibel Kapitel 3. Wenn jetzt jemand Englisch hat oder Rumänisch, der müsste in Kapitel 4 suchen. Also ich möchte ein wenig kürzen hier. Ich empfehle euch nur, der Maleachi ist ein kleiner Prophet, der ist nicht so lange, den kann man gut durchlesen. Und es ist ein Endzeitprophet. Es ist ganz viel darüber gesprochen, was wird passieren in den letzten Tagen. Auch Maleachi prophezeit, dass das letzte Gericht über diese Erde nicht wie einst durch Wasser geschehen wird, sondern es heißt in Kapitel 3, Vers 19, die deutsche Bibel, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Also er spricht über den letzten Tag, wo diese Erde mit Feuer gereinigt wird. Aber bevor dieser Tag kommt, in Vers 23, passiert noch was ganz Wichtiges. Und da heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also ehe dieser große Tag kommt, wo diese Erde gereinigt wird durch Feuer, bevor alles neu gemacht wird, kommt Elia. Wer ist Elia? In der Pfingstgemeinde, wo ich war, erinnere ich mich ganz gut an einen Bruder, der hatte sonntags immer den Tisch gedeckt und nach dem Gottesdienst hat er Leute eingeladen, er war alleinstehend, ein Arzt. Und dann hat er gerne Gemeinschaft gehabt und ein Platz war immer extra gedeckt. Da habe ich ihn mal gefragt, für wen ist denn dieser Platz? Dann sagt er, der ist für den Propheten Elia. Wenn der kommt, der soll nochmal kommen, dann darf er sich hier hinsetzen. Ist schon für ihn gedeckt. Ich habe später gehört, das ist auch eine Tradition noch in manchen Ländern, dass man so etwas macht. Interessant ist auch, wie die anderen Kirchen das sehen. Die Bahá'í-Religion, die politisch einflussreichste Religion auf unserem Planeten ist, die versucht, alle Religionen zu kombinieren, also die Ökumene schlechthin. Sie glauben, dass der Elia auch schon da war. Er hat ihnen Botschaften gegeben, der Bahá'í-Religion, und nachdem er verstorben ist, wurde er sogar auf dem Berg oder am Berge Karmel begraben. Ja, also sie haben Botschaften schon von Elia bekommen. Ich als Adventist oder sagen wir als Bibelstudent glaube nicht, dass die Bahá'í-Religion hier den wahren Elia gesandt bekommen hat. Und ich möchte auch sagen, warum. Ich glaube nämlich, Elia ist mehr als eine Person, die kommt und uns etwas sagen wird. Lasst uns mal diesem Rätsel nachgehen und diesen Elia aufspüren, weil ich glaube, die Bibel gibt uns ganz gute Einblicke darüber, wer der Elia ist, der am letzten Tag, oder nicht am letzten Tag, sondern in der letzten Zeit kommen soll. Wir können aufschlagen und auf diesem, dieses Rätsel langsam den Schleier lüften. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17. Und dort die Verse 10 bis 13. Matthäus 17, 10 bis 13. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Und jetzt? Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Lesen wir hier, dass Johannes der Täufer nach Jesu Auslegung Elia war. Schauen wir mal weiter. Lukas Kapitel 1, Vers 17. Lukas Kapitel 1, Vers 17. Da ist die Rede von Johannes dem Täufer und da heißt es: Und er wird vor ihm hergehen, vor Jesus. Lukas Kapitel 1, Vers 17. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Das heißt, wir müssen ein wenig hier innehalten. Wir haben einmal den historischen Elias. Das ist der, auf dessen Wort über Jahre hinweg kein Regen fiel. Ein Fluch über ein Land kam, wo die Ernten verdorrten, wo die Tiere verendeten, die Flüsse austrockneten, wo Gott sein Volk noch einmal wachrütteln wollte und sie erziehen wollte. Wir haben den Elia, der auf dem Berg Karmel Ahab gegenübertritt. Dann haben wir Johannes den Täufer, der zweite Elia. Jesus selbst spricht von ihm, der Elia ist gekommen und die Bibel sagt, er ging vor Jesus her im Geist und in der Kraft Elias. Das ist der zweite Elia. Aber es soll noch einen anderen geben, der wird kommen vor dem Tag, wenn diese Erde wie ein Ofen brennen wird. Lesen wir Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11 und dort Vers 13 und 14. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Jetzt haben wir es fertig, da können wir einen Punkt setzen. Es gibt einen Elia und es gibt einen zweiten Elia. Und Jesus sagt, dieser Elia ist Johannes der Täufer. Da gibt es keinen Zweifel mehr dran. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir den Johannes Elia nennen? Lasst uns ein wenig zurückgehen ins Alte Testament. Und dort, jetzt könnt ihr den Finger ein wenig festlassen oder in die Seiten stecken oder ein Papier, und zwar im ersten und zweiten Buch Könige. Da wird gesprochen von dem historischen Elia und ein Finger dürft ihr auch im Neuen Testament lassen beim Johannes dem Täufer, denn wir werden uns jetzt beide Charaktere von bestimmten Perspektiven anschauen und versuchen herauszufinden, wer ist der Elia, der da nochmal kommen soll. Aber zunächst, 2. Könige, Kapitel 2. Und dort Vers 9, oder ab Vers 8. 2. Könige, 2. Buch Könige, Kapitel 2, ab Vers 8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. Und später, Vers 12, Elisa aber sah es, als Elia dann gen Himmel entrückt wird, und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in 2 Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Das heißt, wir haben hier, nur um der Frage nachzugehen, wie kann es sein, dass Johannes im Geist und in der Kraft Elias ging? Auch Elisa hat gebeten um den Geist und um die Kraft Elias, und Elia hat sie ihm gegeben. Hier sinnbildlich in Form eines Mantels, den er anziehen sollte. Und interessant ist, bevor Elisa diesen Mantel von Elia anzieht, zerreißt er erst seine Kleider und zieht dann den Mantel an. Ein schönes Sinnbild auch auf die Gerechtigkeit Jesu oder auf die Glaubensgerechtigkeit, die wir von Gott bekommen. Wir müssen unsere Kleider ablegen und die Kleider, die wir von Gott bekommen, das Glaubenskleid anziehen. Aber lasst uns in 1. Königen gehen. Wir wollen jetzt diese Charakterstudie einmal genauer betrachten. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 18. 1. Buch Könige, Kapitel 18, Vers 18. Da heißt es, bevor wir lesen, ganz kurzer Kontext für die, die da die Geschichte noch nicht kennen. Nach dieser Trockenzeit, nach dieser Dürreperiode, die da durch Elia vorhergesagt wurde und auch eintraf, wurde er zum Staatsfeind Nummer 1. Spezialeinsatzkommandos haben ihn gesucht im ganzen Land, weil man hat ihm die Schuld gegeben für die verheerenden Tragödien, die im Land passieren. Und man wollte diesen Übeltäter finden. Ja, Elia hatte praktisch eine ganz üble Stellung, aber Gott hat ihn verborgen, man konnte ihn nicht finden. Eines Tages spricht aber Gott und sagt: Geh hin und zeig dich dem König, tritt ihm gegenüber und sprich mit ihm. Und Elia läuft jetzt zu einem König der Antike, zu einer Begegnung, alleine, denkt man. Er hat natürlich die Sicherheit, dass er mit Gott geht. Aber menschlich gesehen steht er alleine vor einem König der Antike in Kapitel 18. Und wir lesen ab Vers 17: Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Wer würde sich so etwas trauen? Ein König der Antike, der muss nur einmal nicken zu seinem Diener, das Schwert saust und der Kopf rollt. Elia war sich 100% bewusst, dass das, was er jetzt gerade tut, ihm sein Leben kosten kann. Aber er sagt dem König nicht: Lass uns mal einen runden Tisch machen. Mit den Politikern des Staates, mit ein paar Theologen und mit ein paar Soziologen und so weiter. Und wir finden schon eine Lösung auf die Dauer. Nein, er sagt dem König: Du bist auf einem falschen Weg. Du brichst die Gebote Gottes. Und deswegen ist der Fluch auf diesem Land. Da wird nicht lange rumgeredet und rumdiskutiert. Obwohl er bestimmt dem König mit Respekt und mit Höflichkeit gegenübertrat. Denn er wusste, es ist ein König. Aber er konnte nicht lügen. Er musste es ihm gerade raus sagen. Aber der König erschrickt irgendwo vor dieser Würde und vor diesem Geist, der in ihm ist, dass er ihn nicht tötet. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Elia ruft noch auf das Volk: Wie lange wollt ihr hinken? Und die Szenen, die danach folgen, dürft ihr selber noch einmal nachstudieren zu Hause. Wir wollen jetzt mal zu Johannes gehen und ihn in einer ähnlichen Situation betrachten. Lass uns aufschlagen Markus Kapitel 6 und dort Vers 18. Markus Kapitel 6 und dort Vers 18. Auch hier der Kontext: Johannes ein erfolgreicher Prediger. Ich würde sagen, der erfolgreichste Prediger der damaligen Zeit. Nicht nur das Volk strömte zu ihm in Massen, sondern auch die Schriftgelehrten gingen zu ihm. Jesus hat sogar einmal Johannes als Rettung genommen, um nicht gesteinigt zu werden. Wo er gesagt hat, sag mir, von wem ist die Taufe des Johannes? Von oben oder von unten? Und die wollten nicht antworten und Jesus konnte entkommen. Das heißt, Johannes war eine Autorität damals, eine Kapazität im Volk. Aber er hat wohl eine Dummheit gemacht. In Vers 18 lesen wir, warum er im Gefängnis sitzt und warum er später enthauptet wurde. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, Kapitel 6, Vers 18, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Konnte nicht jemand mit Johannes reden und sagen, Johannes, sei doch nicht so dumm. Erstmal, der Herodes, der ist ein Heide. Zweitens, du hast eine große Mission vor dir. Alle Leute gucken auf dich, die wollen von dir lernen, du hast noch was zu tun. Musst du dich mit Ehegeschäften anderer Leute auseinandersetzen? Lass den in Ruhe, entschuldig dich vielleicht bei der Dame. Und dann ist die Sache gut, dann kannst du vielleicht rauskommen. Nein, Johannes hatte von Gott im Geist und in der Kraft des Elia eine Botschaft auf dem Herz gehabt, wo er direkt gesagt hat, was der Fehler ist. Er hat dem Herodes gesagt, es ist nicht gut, dass du mit der Frau deines Bruders lebst, du brichst die Ehe. Musste er das tun? Und wir wissen, was die Konsequenz war. Sein Kopf wurde serviert auf einem Tablett. Was ich in beiden Charakteren hier sehe, ist, beide haben keine Menschenfurcht. Und damit meine ich nicht Respektlosigkeit oder Frechheit, sondern Menschenfurcht. Und Menschenfurcht, ich kann euch eine Geschichte erzählen von mir aus meinem Leben. Das war in der Schulzeit, ich wurde gerade Adventist und es war eine Veranstaltung am Sabbat, eine ziemlich wichtige. Und ich wollte eigentlich nicht gehen, aber ich wollte doch und ich war so hin und her gerissen. Und dann war auch in der Gemeinde so ein geteiltes Echo. Manche haben gesagt, na geh doch dorthin, ich gehe auch am Sabbat Skifahren und alles Mögliche. Das darfst du machen, wenn es dir gut tut. Andere haben gesagt, nein, das ist nicht der Tag des Herrn. Das ist nicht gut für den Tag des Herrn. Du solltest dort nicht sein bei dieser Veranstaltung. Na, schlussendlich, ich habe auch auf die Worte meines Predigers damals gehört und bin dahin gegangen. Hab aber später gespürt und gefühlt, dass es nicht richtig war. Es war nicht korrekt, dass ich da am Sabbattag war. Ich habe es den Menschen zuliebe gemacht. Und ich habe danach, ich kam abends heim, habe ein Blatt genommen und habe ein Gelübde aufgeschrieben und habe Gott versprochen, Herr, ich möchte nie wieder, wenn es um den Sabbat geht, einen Kompromiss machen. Ob es mein Leben kostet, auch das Leben meiner Familie, was auch immer. Ich möchte nicht mehr mit deiner Kraft den Sabbat brechen. Und habe es unterschrieben mit Datum. Nicht viel später wurde das geprüft. Ich kam in die Uni, erstes Semester, und in der zweiten Vorlesung werden die Termine vorgelesen für die Prüfungen. Erste Prüfung, große wichtige Zwischenprüfung, im Mitte Februar abends, Freitag, 18 Uhr. Da ist es stockdunkel, da hat der Sabbat angefangen. Bin ich gleich danach zur Dozentin vor und sage, liebe Frau so und so, ich habe die Daten gesehen, leider kann ich da nicht mitschreiben. Warum? Aus religiösen Gründen. Ich halte den Sabbat. Ach komm, hör auf. Geh zu deinem Priester und er gibt dir eine Sondergenehmigung. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Priester. Dann geh zu deinen Leuten, mit denen du dich versammelst, sind doch vernünftige Menschen, Glieder der Gesellschaft, die haben doch Verstand, die werden dir sagen, dass du schreiben musst, weil wir haben kein Personal, wir haben kein Geld und dies und das und jenes. Du musst, das sind 500 Studenten und du wirst doch nicht deine Extrawurst bekommen. Dann habe ich gemerkt, mit ihr kann ich nicht diskutieren. Bin heim, zwei Wochen später in ihre Office Hour, Sprechstunde. Und dann hat sie mich beim Reinkommen schon gesehen, hat geschluckt, hat mir dann 20 Minuten eine Predigt gehalten, dass ich kein guter Beitrag für die Gesellschaft bin, durch meine Kompromisslosigkeit. Also auch auf akademischem Niveau ist Toleranz oder so etwas nicht immer selbstverständlich. Am Schluss habe ich mir das alles angehört und habe ihr gesagt, gut, trotzdem werde ich nicht mitschreiben. Und dann meinte sie, okay, wir finden eine Lösung. Ich bin von dannen gezogen und tatsächlich eine Woche vorher kam eine E-Mail, da und da darf ich zu der Uhrzeit vorweg schreiben. Ich habe ab da diese Dozentin gemieden für mein ganzes Studium, und sie mich wohl auch, so gut es ging. Hat auch gut geklappt, bis aufs letzte Semester. Da war eine andere Dozentin, mit der habe ich kooperiert und wir hatten ein Projektmeeting. Und da war auch die Kollegin dabei. Nach diesem Meeting, war ziemlich erschlagend, auch teilweise sinnlos meiner Meinung nach, bin ich dann in den Aufzug gegangen. Wir standen, es war so ein kleiner Bücheraufzug und ich bin reingegangen, die Tür ging zu und kurz vorher nochmal eine Hand dazwischen, die die Tür aufhielt und da kam dann diese nette Dozentin vom ersten Semester rein und dann standen wir so Nase an Nase in dem Aufzug. Dann fragt sie mich nachher, Stricker, was halten Sie von diesen Methoden? Und dann habe ich ihr gesagt, also ich finde es Blödsinn. Dann schaut sie mich an und sagt, Herr Stricker, ich bin begeistert. Endlich mal jemand, der nicht alles mitmacht. Und ab da hat die mich so gemocht, die hat mir Süßigkeiten auf dem Gang hingehoben, wenn ich an ihrem Büro vorbei bin, die hat mich bei anderen Dozenten gelobt. Und so hatten wir einen guten Draht wieder zueinander. Und ich habe Gott gelobt. Ich habe ihm Danke gesagt, weil er hat mir damals geholfen, konsequent zu bleiben. Es kommt ein bisschen Angst hoch. Und vor kurzem hatte ich erst gerade diese Angst. Ich hatte ein Telefonat und jemand hat mir erzählt, dass er, also ich wusste, jemand geht zum Arzt, wo eine bestimmte Diagnose gestellt wird, gut oder schlecht. Und ich habe auf den Anruf gewartet. Und als der Anruf kam und die Person hat zu mir nur gesagt, können wir uns treffen und reden? Und ich habe schon am Tonfall der Stimme gehört, die Diagnose fiel nicht so gut aus. Und in dem Moment, während sie das sagt, krabbelt schon hier die Angst hoch. Die fing hier an, hat mich schon gepackt und lief hier langsam hoch. Machtlosigkeit, Ohnmacht, dass man jetzt nichts ändern kann. Und auf einmal habe ich dann gedacht, warte, Herr, was bringt jetzt mir diese Angst? Kann ich jetzt etwas ändern? Bitte, Herr Jesus, hilf mir, keine Angst zu haben und zu nehmen die Dinge, wie sie sind und vorwärts zu gehen. Hilf mir bitte. Und in dem Moment spürte ich, wie die Angst wieder schwand. Aber es ist ein herausfordernder Moment und es klappt auch nicht immer so. In dem Moment habe ich mich daran erinnert, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist. Aber manchmal vergessen wir das. Aber Elia und Johannes haben das nicht vergessen, auch Daniel und seine Freunde nicht. Alle sind niedergefallen, sie bleiben stehen. Und ich habe so ein tolles Buch in der Schule, so ein Ausmalbild, haben wir die Geschichte mit den Kindern durchgenommen und da stehen dann diese drei Freunde Daniels und einer, der sich gebückt hat, der zieht noch am Rock von einem der Freunde, so nach dem Motto, du Dummkopf, bück dich, du wirst sterben. Und was passiert? Die drei kommen vor den König und der wird rot im Gesicht. Was fällt euch ein? Die sagen, wir müssen dir eigentlich gar nicht darauf antworten. Du kennst uns. Du weißt, dass wir dich nicht anbeten werden. Das mussten sie gar nicht sagen. Sie haben nur gesagt, wir müssen dir gar nicht antworten. Sie haben nicht gesagt, gib uns bis morgen noch Zeit, hilf uns noch ein bisschen. Nein. Und Gott kann uns helfen, auch wenn er es nicht tut. Gott sei gelobt. Das war Mut. Wo ist dieser Mut heute? Haben wir diesen Mut heute noch? Oder wollen wir immer versuchen, irgendwie ein Schlupfloch zu finden oder ein Auge zuzudrücken oder da einen Kompromiss und dort ein? Keine Frage, Kompromisse sind nötig. Und wir brauchen auch Liebe und Zuneigung und Empathie für andere Menschen. Aber wenn es um Gottes Gesetze und Gottes Gebote gibt, zeigt mir die Bibel kein anderes Bild als einen mutigen Umgang, wenn wir es ernst mit Gott meinen. Es geht nicht anders. Manche haben von Grund aus mehr Mut mitbekommen, in die Wiege gelegt. Manche sind ängstlicher vom Gemüt. Aber Gott gibt jedem Kraft genug, seine Gebote zu halten. Auch wenn es mit vorerst negativen Konsequenzen verbunden sein mag. Gott gibt Kraft in Fülle. Lesen wir weiter. Übrigens noch ein kleiner Zusatz hier. Wenn ich sage, mutig sein und keine Menschenfurcht haben, hat das nichts, da muss ich mit jemandem auch mal kurz sprechen, es hat nichts mit Respektlosigkeit und Frechheit zu tun. Ich habe schon viele Jobs gemacht in meinem Leben, während dem Studium auch davor und danach. Und ich kann mich erinnern, einmal, ich habe in der Pflege als Pflegehilfe gearbeitet, einige Jahre. Und da gab es eine junge Frau, die war ein bisschen so bissig. Und die hat gerne die Kollegen so, ja, wenn die was gesagt haben, hat sie das so abgetan. Und einmal habe ich gesehen, wie sie einen Streit mit dem Chef hatte. Am nächsten Morgen war sie im Dienstplan eingetragen, aber ist nicht erschienen. Frage ich meinen Chef, wo ist sie denn? Er sagt, kommt nicht mehr. Ja, sie war einfach frech. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Chef geredet hat. Also es gibt Momente, wo man klar unterscheiden muss, respektvolles, höfliches, würdevolles Verhalten und Frechheit und Respektlosigkeit. Und ich glaube nicht, dass im Geist Gottes Frechheit und Respektlosigkeit drinnen sind. Man kann sich auch unterordnen und auch mal schlucken und die Dinge nehmen, wie sie sind. Ja? Aber das ist in jeder Situation noch einmal unterschiedlich. Lasst uns jetzt noch einmal ein Augenmerk auf Markus Kapitel 1, Vers 6 legen. Markus Kapitel 1, Vers 6. Da wird Johannes in seiner Erscheinung beschrieben und da heißt es, Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Markus 1, Vers 6. Also ein merkwürdiger Mantel aus Fell, ein Fellmantel, und er ernährte sich von Honig und Heuschrecken. Ob das jetzt wirklich die, es gibt in 3. Mose 3,16, gibt es da, 3. Mose Kapitel 16, schön, gibt es auch Heuschrecken, die rein sind, die sind wohl ausgestorben, oder ob es jetzt das Johannesbrot ist oder die Heuschrecken. Johannes lebte nah an der Natur. Er hat eine Ernährung gewählt, die nicht üppig war, wie an den Königshöfen. Er sagt auch selber, wollt ihr schöne Kleider sehen, heißt es da, dann geht an die Königshöfe und schön gedeckte Tische. Das war nicht seine Aufgabe. Er hat eine sehr einfache Ernährungsweise gewählt. Auch seine Kleidung war auffällig. Lesen wir mal 2. Könige 1, Vers 8, zurück im Alten Testament. 2. Könige, Kapitel 1, Vers 8. Da wird Elia von einem Boten gesehen und er kommt zurück und berichtet, er sah einen Mann, und ab Vers 7 lesen wir, 2. Könige, Kapitel 1, ab Vers 7, da spricht dann der Bote, er sprach zu ihm, oder er wird gefragt, von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbiter. Also an seinem Aussehen wurde Elia erkannt, an seinem Aussehen wurde auch Johannes erkannt. Und ich denke auch für uns als Christen, als Nachfolger Gottes, ist es ein wichtiges Thema, nachzudenken über unser Aussehen und auch über unseren Lebensstil. Wenn wir gerade dabei sind, schlagen wir auf 1. Könige Kapitel 17, Vers 11. 1. Könige Kapitel 17, Vers 11. Elia wird hier in seiner Flucht zu einer Witwe geschickt, zu einer armen Frau, und er hat Hunger, er ist auf der Flucht. Da ist es ab Vers 10, 1. Könige 17, ab Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir ein wenig Kaffee und Cola im Gefäß, dass ich trinke. Er sagt ihr, hol mir ein bisschen Wasser. Weiter heißt es, und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bitte bring mir auch einen Schweinebraten mit. Nein, auch kein Leberkässemmel und so weiter. Er sagt, bring mir ein bisschen Brot mit. Hätte er als Prophet, vollmächtig von Gott, nicht das Recht gehabt, nach mehr zu fragen? Ich möchte jetzt hier keinen Extremismus predigen. Ich esse auch mal gern, trinke auch mal gern ein Getränk, wo ich weiß, das ist nicht so gesund. Das kommt vor. Aber im Großen und Ganzen sollten wir auf unseren Lebensstil achten, dass wir nicht Süchten verfallen oder uns an Dinge gewöhnen, die für unsere Gesundheit schlecht sind. Denn unser Körper gehört Gott. Und jeder von uns weiß, was für Effekte bestimmte Lebensmittel oder Getränke auf uns haben. Also, um kurz zusammenzufassen bis jetzt. Der erste Aspekt, den Johannes der Täufer und Elia gemeinsam haben, ist, sie haben keine Menschenfurcht. Sie haben Furcht vor Gott. Sie lieben ihren Gott und machen da keine Kompromisse. Zweitens, sie achten auf ihren Lebensstil, in Ernährung, in Kleidung und so weiter. Schauen wir uns noch ein Attribut dieser beiden Charaktere an. 1. Könige, wenn wir schon da sind, 1. Könige, Kapitel 18 und dort Vers, lesen wir ab Vers 36. Oder, nein, Überspringen wir das, kürzen wir ein wenig. Ich lese ab Vers 41. Da ist der Gottesbeweis getan, das Feuer hat das Holz, das Opfer verzehrt und auch die Propheten Baals haben gespürt, was da an diesem Tag passierte. Und wir lesen weiter ab Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Lass uns einmal diese Situation haben. Elia war Sieger auf dem Berg Karmel. Sogar der König. Er sagt dem König, was er tun soll. In dem Moment war Elia der mächtigste Mann weit und breit. Denn Gott war mit ihm. Und das sahen die Leute. Was macht er? Sagt er, putscht er die Regierung und sagt, ich werde euer neuer Führer? Nein. Er geht ein wenig abseits, bückt sich auf die Erde und betet zu Gott, spricht mit Gott. Was macht Johannes der Täufer, der erfolgreichste Prediger seiner Zeit? Als er von Jesus spricht, wie redet er von ihm? Er sagt, ich bin nicht mal wert, ihm die Schnürriemen aufzumachen. Ich darf nicht mal seine Schnürsenkel aufmachen. So niedrig bin ich vor Jesus. Und als Jesus kommt, zögert er nicht lange und gibt sofort ab und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und ab da sagt er, er muss größer werden, ich muss kleiner werden. Beide Männer Gottes, obwohl erfolgreich, kräftig, mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, demütig. Und ich habe einmal gelesen, der Demütige weiß nicht, dass er demütig ist. Der von sich sagt, ja, ich bin ja eigentlich schon demütig. Ja, der sollte beten, dass er sowas nie wieder sagt. Man kann andere gute Attribute von sich hervorheben. Ja, ich bin teamfähig, ich bin lustig, ich habe Humor und so weiter. Aber an diesem Punkt lernen wir von den Charakteren der Bibel. Und das ist auch ein schöner Schlüssel, wie wir mit Erfolg umgehen. Wie viele Menschen haben trotz eines erfolgreichen Lebens viele gute Dinge in ihrem Leben opfern müssen. Manche kriegen es hin, beides zu managen. Viel Erfolg, gutes Familienleben, ein gesunder Glaube und so weiter. Aber ich glaube, da ist auch der Schlüssel, dass sie nicht zu viel von sich halten. Und das ist auch ein Schlüssel hier. Du hast einen Erfolg, Gott hat dir geholfen. Du kannst dich freuen, du darfst stolz sein. Aber danke Gott dafür. Geh zu ihm, neige dich vor ihm. Das ist der Rat, den wir aus der Bibel lesen. Auch Salomo, er bat um Weisheit. Bei der Eröffnung des Tempels hat er sich niedergekniet, hat um Hilfe gebeten. Das waren Könige, wie viel mehr wir. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt einen Gedanken noch einmal in die Mitte hier stellen. Und zwar, wenn wir darüber reden, dass wir den Geist und die Kraft des Elias haben, dann möchte ich fragen, wer ist Elia? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, nach dem Bibelstudium, was ich getan habe, dass der Elia, der da kommen soll, bevor diese Erde noch einmal gereinigt wird, eine Bewegung von Menschen ist, die ernsthaft von Gott erbitten, Kraft und Glaube und seinen Geist. Und auch wenn sie mal müde werden, wie es Elia wurde, auch wenn sie mal zweifeln, wie es Johannes getan hat, als er zu Jesus geschickt hat und gesagt hat, sag mal, wer bist du? Das war ein bisschen Zweifel von Johannes. Wir sind Menschen. Wir haben Tiefs. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Mit Gottes Hilfe werden wir wieder aufgerichtet. Nach dem Fall stehen wir auf und laufen nicht durch die Welt mit einem niedergedrückten, gebeugten Geist, weil wir ja diesen Last auf uns haben, die 10 Gebote und diese ganzen Sachen, die wir als Christen haben und als Adventisten noch speziell. Nein, wir haben Segnungen, was wir als Adventvolk mitbekommen haben, an Gesundheitsprinzipien, an prophetischem Wissen, an allein der Sabbat, dieses Geschenk, das wir wissen dürfen, das ist ein Geschenk. Es macht uns nicht zu besseren Menschen, es ist ein Privileg, dass wir das haben. sollte uns dazu bringen, freudig und mit erhobenem Haupt, mit Würde durch dieses Leben zu gehen und mit Mut. Ich möchte verweisen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wann, lesen wir in der Bibel, hat Jesus seinen Kopf hängen lassen? Gibt es eine Stelle? Gibt es eine Stelle, wo er gesagt hat, ich gebe auf? Am Kreuz. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Schauen wir uns die Szene mal genau an. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. In seinem Tod, mit seinem Tod verschied er und neigte das Haupt. Das heißt, selbst am Kreuz, als sie ihn anspuckten, gedemütigt, in der antiken Kultur als Mann entblößt, vor einer Menschenmenge zu hängen, Sohn Gottes. Wir müssen nur in Gedanken sagen, räum hier auf. Und die Engel würden kommen und alles bereinigen, was hier schief läuft. Nein, er trägt es bis zum Schluss. Er betet für seine Feinde. Und erst ganz am Schluss, als er den letzten Hauch ausatmet, dann geht sein Haupt runter. Das heißt, selbst am Kreuz hat Christus Würde bewahrt und Kraft von Gott bekommen. Liebe Geschwister, ich weiß, das Leben ist ganz komplex und jeder hat verschiedene Probleme und Schwierigkeiten. Und manche Dinge sind echt so schwer, dass es auch professionelle Menschenhilfe braucht. Das ist so, keine Frage. Aber wir dürfen aus diesem Kraftpool, aus dieser Kraftquelle von Gott schöpfen. Wir dürfen es erbitten. Wir dürfen Mut erbitten. Wir dürfen Kraft und Geist erbitten, liebe Geschwister. Und ich vergesse es leider oft auch. Meine Frau kann das bestätigen. Deswegen diese Botschaft, die ich euch heute hier mit euch teile, die teile ich genauso mit mir. Weil ich habe diese Tiefs. Ich habe diese Momente, wo ich denke, wie geht's weiter? Wie sieht es hinter dem Nebel aus? Diese Zeiten gibt es und die sind okay. Die gehören dazu. Und dennoch dürfen wir den Vorteil in Anspruch nehmen und sagen, wir kennen dich, Gott. Und auch wenn ich dich jetzt nicht sehe, auch wenn du weit weg bist von mir, vielleicht ist er auch ganz nah, aber wir sind weit weg. Bitte, Herr, gib mir Kraft, richte mich auf. Und es gibt ein Gebet, da war ich ganz, ganz angetan davon. Ein Pastor hat mir das gesagt. Er sagte, zu ihm kam ein junger Mann bei einer Evangelisation und er sagte, ich mache alles, was im Glauben so richtig ist. Geh in die Kirche, zahl auch meine Gelder, hilf hier und da, mach bei Aktivitäten mit. Aber ich könnte nie sagen, wie manche, ich liebe Gott. Ich mach's halt, bin dabei. Aber Liebe, das kommt mir irgendwie, ich könnte es nicht mit gutem Herzen sagen. Dann sagte der Prediger zu ihm, junger Freund, heute hast du eine der besten Erkenntnisse deines Lebens bekommen. Weil jetzt kannst du zu Gott gehen und es ihm sagen und er wird dir helfen. Geh auf die Knie und sag Gott, hilf mir bitte, dich zu lieben, denn ich kann es nicht. Und ich sage euch, Geschwister, dieses Gebet hilft, ich habe es selber erfahren. Wenn ich merke, ich habe mich von Gott entfernt, wenn ich merke, der Alltag überrollt mich und die Bibel ist nicht mehr schmackhaft, wenn alles andere wichtiger wird, als nachzudenken über Gott, dann danke ich Gott, wenn ich das erkenne und sehe, oh oh, ich bin wieder ein bisschen daneben gelaufen, ich habe mich entfernt. Und dann bete ich dieses Gebet, hilf mir, dich zu lieben. Denn jede Motiv, alles, was wir tun, sollte aus der Liebe geschehen. Und Gott gibt die Liebe, er gibt die Kraft. Ich möchte hier nicht weiter die Bibelverse zitieren. Es gäbe noch einige Attribute, die wir studieren könnten. Ich empfehle dieses Studium für jeden selbst. Lest die Geschichten von Johannes und von Elia, auch von Jesus. Und ihr werdet motiviert und inspiriert, in dieser Endzeitbewegung des Elias teilzuhaben. Mein Wunsch ist es, den Geist und die Kraft des Elias mehr und mehr zu bekommen. Wer möchte das auch? Wer möchte das auch? Lasst uns dafür beten. Wir stehen dazu auf und ich möchte gleich ein Gebet anschließen. Allmächtiger Vater, du hast die Hände gesehen, die hochgingen. Du hast gesehen, wer sich wünscht, Kraft und Geist von dir zu bekommen. Und die, die sich vielleicht nicht getraut haben oder gezögert, du siehst auch sie. Vater, jeder hier hat andere Herausforderungen im Leben, andere Möglichkeiten, Freuden. Und dennoch möchtest du uns einen Geist schenken als deine Gemeinde. Und wenn wir bitten um deinen Geist, um deine Kraft, dann wissen wir, dass wir auch näher zueinander kommen. Lieber Vater, wir bitten dich innigst, hilf uns, denn wir können nichts tun aus unserer Kraft. Die Liebe zu dir, die Liebe zu deinem Gesetz und die Gottesfurcht, die uns die Menschenfurcht nimmt, die müssen wir von dir bitten und das tun wir hier, lieber Vater. Und wir danken dir, dass du uns erhörst, dass du uns kräftigen möchtest, dass du uns erquicken und erfrischen möchtest, denn du hast es verheißen in deinem Wort. Und wir berufen uns darauf und danken dir, dass du so gerne gibst. In Jesu Namen. Amen.